Vers 87. Es ist nicht dein Fehler, es ist die Aussage der Schriften. Du kannst die höchste Persönlichkeit Gottes nicht einfach durch Gelehrsamkeit verstehen. Erläuterung. Dies ist ein sehr wichtiger Vers. Sogar große Gelehrte können Krishna nicht verstehen, und doch wagen sie es, die Bhagavad Gita zu kommentieren. Die Bhagavad Gita zu lesen bedeutet Krishna zu verstehen. Doch sehen wir, dass viele Gelehrte grobe Fehler machen, wenn sie versuchen, Krishna zu verstehen. Gopinatha Acharyas Aussage wird an vielen Stellen der vedischen Literatur bestätigt. In der Katha Upanishad 1.2.23 heißt es, an einer anderen Stelle in der Katha Upanishad 1.2.9 heißt es, es ist eine Tatsache, dass die höchste Persönlichkeit Gottes, die Überseele, nicht einfach durch Erklärungen, Logik und weitreichende Gelehrsamkeit erreicht werden kann. Wir können den Herrn nicht einfach Kraft unserer Gehirnsubstanz verstehen. Selbst wenn man die gesamte vedische Literatur studiert, kann man den höchsten Herrn nicht begreifen. Wenn man jedoch nur geringfügig durch die Barmherzigkeit des Herrn begünstigt ist, wenn der Herr erfreut ist, kann man ihn verstehen. Wer sind aber diejenigen, die geeignet sind, die Barmherzigkeit des Herrn zu empfangen? Nur die Gottgeweihten. Sie allein können verstehen, was die höchste Persönlichkeit Gottes ist. Der Herr offenbart sich dem aufrichtigen Geweihten, wenn er mit dessen Dienst zufrieden ist. Svayam eva spuratya adaha. Man sollte nicht versuchen, den Herrn einfach aus den Aussagen der Veden zu verstehen. Noch sollte man den sinnlosen Versuch unternehmen, diese Aussagen durch Argumente und Logik herabzuwürdigen. Vers 88. Sarvabhauma Bhatt Acharya entgegnete: Mein lieber Gopinath Acharya, bitte überlege, was du sagst. Wo ist der Beweis dafür, dass du die Barmherzigkeit des Herrn empfangen hast? Vers 89. Gopinatha Acharya erwiderte: Wissen vom Summum Bonum, von der absoluten Wahrheit, ist der Beweis für die Barmherzigkeit des höchsten Herrn. Erläuterung. Sarvabhauma Bhatt Acharya teilte seinem Schwager Gopinatha Acharya mit: Die höchste Persönlichkeit Gottes mag mir keine Barmherzigkeit erwiesen haben, aber wo ist der Beweis dafür, dass der Herr dir barmherzig war? Lasst uns gütigerweise davon wissen. Als Antwort darauf sagte Gopinath Acharya, dass das Summum Bonum, die absolute Wahrheit, und seine verschiedenen Kräfte identisch sind. Folglich kann man die Substanz der absoluten Wahrheit durch die Manifestation ihrer verschiedenen Kräfte verstehen. Das Summum Bonum beinhaltet alle Kräfte in einer Einheit. Die absolute Wahrheit zusammen mit verschiedenen Charakteristika ist die ursprüngliche Substanz, in Klammer Vastu. Parasya Shaktir Vivitaiva Shruyate. Somit sagen die Veden, dass die absolute Wahrheit verschiedene Kräfte hat. Wenn man die Charakteristika der Kräfte der absoluten Wahrheit versteht, ist man sich der absoluten Wahrheit bewusst. Auch auf der materiellen Ebene kann man eine Substanz durch die Manifestation ihrer Merkmale verstehen. Wenn zum Beispiel Hitze auftritt, kann man verstehen, dass ein Feuer da sein muss. Die Hitze des Feuers wird unmittelbar wahrgenommen. Das Feuer mag nicht sichtbar sein, doch kann man das Feuer herausfinden, indem man die Hitze spürt. In ähnlicher Weise können wir davon ausgehen, dass jemand die Substanz der absoluten Wahrheit durch die Barmherzigkeit des Herrn verstanden hat, wenn er die Charakteristika der absoluten Wahrheit wahrnehmen kann. In der Bhagavad Gita in Klammer 7,25 heißt es: Nayam Prakashyaha Sarvasya. Die höchste Persönlichkeit Gottes behält sich das Recht vor, nicht jeden offenbar zu sein. Sevon Mukhe Hi Jivadau Svayam Eva Spuratya Adaha. Der Herr offenbart sich einem Geweihten, wenn er mit dem Dienst des Geweihten voll zufrieden ist. Man kann also den höchsten Herrn nicht ohne seine Barmherzigkeit verstehen. Die absolute Wahrheit kann nicht durch Spekulation verstanden werden, und das ist die Schlussfolgerung der Bhagavad Gita. Vers 90. Gopinatha Acharya fuhr fort: Du hast die Merkmale der höchsten Persönlichkeit Gottes im Körper Sri Chaitanya Mahaprabhus gesehen. während dieser in einer ekstatischen Stimmung versunken war. Vers 91. Obwohl du die Merkmale des höchsten Herrn unmittelbar im Körper Sri Chaitanya Mahaprabhus wahrgenommen hast, kannst du ihn nicht verstehen. Das nennt man gewöhnlich Illusion. Erläuterung: Gopinatha Acharya weist darauf hin, dass Sarvabhauma Bhatt Acharya die ungewöhnlichen Merkmale der Ekstase im Körper Chaitanya Mahaprabhus bereits gesehen hatte. Diese ungewöhnlichen Merkmale ekstatischer Liebe deuten auf die höchste Person hin. Doch obwohl der Bhatt Acharya all diese Symptome gesehen hatte, konnte er das transzendentale Wesen des Herrn nicht verstehen. Er hielt die Spiele des Herrn für weltlich. Das war gewiss auf Illusion zurückzuführen. Vers 92. Jemand, der von der äußeren Energie beeinflusst ist, wird als Bahir, Mukha, Jnana oder weltlicher Mensch bezeichnet, weil er trotz seiner Wahrnehmung die wirkliche Substanz nicht verstehen kann. Als Sarvabhauma Bhatt Acharya Gopinatha Acharya dies sagen hörte, lächelte er und begann wie folgt zu sprechen. Erläuterung: Wenn das Herz nicht gereinigt ist, kann man die transzendentale Natur des hingebungsvollen Dienstes nicht erwecken. In der Bhagavad Gita in Klammer 7,28 wird dies wie folgt bestätigt. Wenn Menschen, die in vorangegangenen und im gegenwärtigen Leben fromm gehandelt haben, deren sündhafte Handlungen getilgt und die von der Dualität der Täuschung befreit sind, betätigen sich mit Entschlossenheit in meinem Dienst. Wenn jemand tatsächlich im reinen hingebungsvollen Dienst tätig ist, muss man verstehen, dass er bereits von allen Reaktionen sündhafter Tätigkeiten befreit ist. Mit anderen Worten, man muss verstehen, dass Gottgeweihte bereits von Sünde frei sind. Ein sündhafter Mensch, ein Schurke, in Klammer Duschkriti, kann nicht hingebungsvollen Dienst verrichten, noch kann er sich einfach auf der Grundlage gelehrter Spekulation im hingebungsvollen Dienst beschäftigen. Man muss auf die Barmherzigkeit des Herrn warten, um reinen hingebungsvollen Dienst zu leisten. Vers 93. Der Bhatt Acharya sagte: Wir haben nur eine Erörterung unter Freunden und betrachten die Punkte, die in den Schriften beschrieben sind. Werde nicht zornig. Ich spreche nur auf der Grundlage der Shastras. Bitte fühle dich nicht beleidigt. Vers 94. Sri Chaitanya Mahaprabhu ist gewiss ein großer, ungewöhnlicher Gottgeweihter, doch wir können ihn nicht als eine Inkarnation Sri Vishnus anerkennen, denn der Shastra gemäß gibt es in diesem Zeitalter des Kali keine Inkarnation. Vers 95. Ein anderer Name Sri Vishnus ist Triyuga, weil es keine Inkarnation Sri Vishnus im Kali-Yuga gibt. Ja, so lautet die Aussage der offenbarten Schriften. Erläuterung: Der höchsten Persönlichkeit Gottes, Sri Vishnu, ist als Tri-Yuga bekannt, was bedeutet, dass sich der Herr in drei Yugas manifestiert. Dies bedeutet jedoch, dass der Herr im Zeitalter des Kali nicht direkt, sondern verkleidet erscheint. Das wird im Srimad Bhagavatam in Klammer 7,9,38 bestätigt. Mein Herr, du tötest alle Feinde der Welt in deiner vielfältigen Inkarnationen, in den Familien von Menschen, Tieren, Halbgöttern, Rishis, Wasserwesen und so fort. So erleuchtest du die Welten mit transzendentalem Wissen. Im Zeitalter des Kali, o Mahapurusha, erscheinst du manchmal in einer verhüllten Inkarnation. Deshalb bist du als Triyuga bekannt, in Klammer jemand, der nur in drei Yugas erscheint. Srila Sridhar Swami hat ebenfalls bestätigt, dass Sri Vishnu im Zeitalter des Kali erscheint, aber nicht so handelt, wie er es in anderen Yugas tut. Sri Vishnu inkarniert sich aus zwei Gründen: Paritranya Sadunam Vinashaya Cha Dushkritam. Das heißt, er kommt, um mit seinen geweihten Spiele auszuführen und die Dämonen zu vernichten. Diese Zwecke sind in den Satya, Tretra und Dwapara Yugas sichtbar. Doch im Kali-Yuga erscheint der Herr verkleidet. Er tötet Dämonen und schützt die Gläubigen nicht direkt, weil der Herr im Kali-Yuga nicht direkt wahrgenommen wird, aber in den anderen drei Yugas direkt bekannt ist, lautet sein Name Triyuga. Vers 96. Als Gopinath Acharya dies hörte, wurde er sehr unglücklich. Er sagte zu dem Bhatt Acharya: Du hältst dich für den Kenner aller vedischen Schriften. Vers 97. Das Srimad Bhagavatam und das Mahabharata sind die beiden wichtigsten vedischen Schriften, aber du hast ihre Aussagen keinerlei Aufmerksamkeit geschenkt. Vers 98. Im Srimad Bhagavatam und im Mahabharata heißt es, dass der Herr direkt erscheint, aber du sagst, dass es in diesem Zeitalter keine Manifestation oder Inkarnation Sri Vishnus gibt. Vers 99. In diesem Zeitalter des Kali gibt es keinen lila Avatar der höchsten Persönlichkeit Gottes. Deshalb ist der Herr als Triyuga bekannt. Das ist einer seiner heiligen Namen. Erläuterung: Ein lila Avatar ist eine Inkarnation des Herrn, die eine Vielfalt von Taten vollbringt, ohne eine besondere Anstrengung zu unternehmen. Sie hat immer ein Spiel nach dem anderen, alle voll transzendentale Freude, und diese Spiele befinden sich völlig in der Gewalt der höchsten Person. Die höchste Person ist in diesen Spielen von allen anderen völlig unabhängig. Während Sri Chaitanya Mahaprabhu Sanatan Goswami belehrte, in Klammer CCM 20.296-298, wies er darauf hin, dass die Lila-Avatars nicht zu zählen sind. Lil-Avatara Krishnera na Yaya Ganana Pradhana Kariya Kahi Dik Darshana. Jedoch, sagte der Herr zu Sanatana, werde ich nur die hauptsächlichen Lila-Avatars erklären. Matsya, Kurma, Raghunatha, Nishinga, Vamana, Varahadi, Leka, Chandra, Na, Jaya, Ganana. So wurden die Inkarnationen des Herrn aufgezählt, unter anderem Matsya, die Fischinkarnation, Kurma, die Schildkröte, Sri Ramachandra, Prishingadev, Vamanadeva und Varaha, die Eberinkarnation. Es gibt unzählige lila Avatars und sie alle entfalten wunderbare Spiele. Srivahara, die Eberinkarnation, hob den gesamten Planeten Erde aus der Tiefe des Gabodaka-Ozeans empor. Die Schildkröteninkarnation Sri Kurma wurde zum Drehpunkt für das Quirlen des ganzen Meeres und Sri Nishingadev erschien als halb Mensch, halb Löwe. Dies sind einige der wunderbaren und ungewöhnlichen Merkmale der lila Avatars. In seinem Buch Lago Bhagavatamrita hat Srila Rupa Goswami die folgenden 25 lila Avatars aufgezählt: Katusana, Narada, Varaha, Matsya, Yajna, Naranarayan, Kapila, Dattatreya, Hayashirsha, in Klammer Hayagriva, Hamsa, Prishni Garba, Rishabha, Prithu, Rishinga, Kurma, Danvantari, Mohini, Vamana, Parushuram, Raghavendra, Yasa, Balaram, Krishna, Buddha und Kalki. Sri Chaitanya Mahaprabhu wird nicht als lila Avatar erwähnt, weil er eine Inkarnation in Verkleidung in Glamachana Avatara ist. In diesem Zeitalter des Kali gibt es keine lila Avatars, aber es gibt eine Inkarnation des Herrn, die im Körper Sri Chaitanya Mahaprabhus manifestiert ist. Das ist im Srimad Bhagavatam erklärt worden. Vers 100. Gopinatha Acharya fuhr fort: Es gibt gewiss eine Inkarnation in jedem Zeitalter, und eine solche Inkarnation nennt man Yuga Avatar. Aber dein Herz ist durch Logik und Argumentation so hart geworden, dass du all diese Tatsachen nicht bedenken kannst. Vers 101. In der Vergangenheit hatte dein Sohn, je nach Zeitalter, Körper mit drei verschiedenen Tönungen. Diese Farben waren weiß, rot und gelb. In diesem Zeitalter, in Klammer Dwapara Yuga, hat er einen schwärzlichen Körper angenommen. Erläuterung: Dieser Vers aus dem Srimad Bhagavatam in Klammer 10.8.13 wurde von Garga Muni gesprochen, als er die Rituale bei Sri Krishnas Namensgebungszeremonie vollzog. Er sagte, dass die Inkarnationen des Herrn in allen Zeitaltern weiß, rot und gelb gewesen seien. Die gelbe Farbe bezieht sich auf Sri Chaitanya Mahaprabhu, dessen Körpertönung gelblich war. Dies bestätigt, dass sich der Herr in der vergangenen Kali-Yugas ebenfalls in einen Körper inkarniert hat, der von gelber Tönung war. Es ist unbestritten, dass sich der Herr für die verschiedenen Yugas, in Klammer Satya, Treta, Dwapara und Kali, in verschiedenen Farben inkarniert, indem er die Farbe Gelb, in Klammer Pitta, sowie andere Merkmale annahm, inkarnierte sich der Herr als Sri Chaitanya Mahaprabhu. So lautet die Aussage aller vedischen Autoritäten. Vers 102. Im Zeitalter des Kali sowie im Dwapara Yuga bringen die Menschen der höchsten Persönlichkeit Gottes durch verschiedene Mantras Gebete dar und halten die regulierenden Prinzipien der ergänzenden vedischen Schriften ein. Höre jetzt bitte von mir hiervon. Erläuterung. Dies ist ein Zitat aus dem Srimad Bhagavatam in Klammer 11.5.31. Vers 103. In diesem Zeitalter des Kali führen diejenigen, die intelligent sind, das gemeinsame Chanten des Hare Krishna Mahamantra durch und verehren so die höchste Persönlichkeit Gottes, die in diesem Zeitalter erscheint, indem sie die Herrlichkeit Krishnas beschreibt. Diese Inkarnation ist von gelblicher Körpertönung und wird immer begleitet von ihren vollständigen Erweiterungen in Klammer wie Sri Nityananda Prabhu und persönlichen Erweiterungen in Klammer wie Gadadhar sowie Gottgeweihten und Gefährten, in Klammer, wie Swarup Damodar. Erläuterung. Dieser Vers aus dem Srimad Bhagavatam, in Klammer 11.5.32, wird von Sri Jiva Goswami in seinem Krama Sandarbha erklärt, wie Srila Bhaktivinoda Thakur in Verbindung mit der Erklärung des Verses 51 im dritten Kapitel des Adi Lila zitiert. Vers 104. Der Herr, in Klammer in der Inkarnation Gaura Sundaras, hat eine goldene Körpertönung. Ja, sein ganzer Körper, der sehr schön gebaut ist, gleicht geschmolzenem Gold. Sandelholzpaste ist über seinen ganzen Körper gestrichen. Er wird in den vierten Stand des spirituellen Lebens, in Klammer Sanyas, eintreten und er wird sehr selbstbeherrscht sein. Er wird sich von der Mayavadi Sanyasis dadurch unterscheiden, dass er im hingebungsvollen Dienst sehr gefestigt ist und die Sankirtan-Bewegung verbreitet. Erläuterung. Gopinatha Acharya zitierte diesen Vers aus dem Mahabharata. Vers 105. Gopinatha Acharya sagte darauf: Es ist nicht notwendig, so viele Beweise aus den Shastras zu zitieren, denn du bist ein sehr trockener Spekulant. Es ist nicht notwendig, Samen auf unfruchtbares Land zu sehen. Vers 106. Wenn der Herr dir barmherzig ist, dann wirst auch du diese Schlussfolgerungen verstehen und du wirst aus den Shastras zitieren. Vers 107. Die falschen Argumente und philosophischen Wortspielereien deiner Schüler sind nicht ihre Fehler. Sie haben einfach die Segnung der Mayavad-Philosophie empfangen. Vers 108. Ich erweise meine achtungsvollen Ehrbietungen dem Herrn, der höchsten Persönlichkeit Gottes, der voll unbegrenzter Eigenschaften ist und dessen verschiedene Kräfte Einigkeit und Uneinigkeit unter Diskutierenden bewirken. So bedeckt die illusionierende Energie immer wieder die Selbsterkenntnis beider Diskutierenden. Erläuterung. Dies ist ein Zitat aus dem Srimad Bhagavatam in Klammer 6.4.31. Vers 109. Was immer gelehrte Brahmanas sprechen, wird in fast allen Fällen akzeptiert. Nichts ist unmöglich für jemand, der bei meiner illusionierenden Energie Zuflucht nimmt und unter ihrem Einfluss spricht. Erläuterung. In diesem Vers aus dem Srimad Bhagavatam in Klammer 11.22.4 erklärt der Herr, die höchste Persönlichkeit Gottes, dass seine täuschende Energie das Unmögliche vollbringen kann. Solche Art ist die Macht der täuschenden Energie. In vielen Fällen haben philosophische Spekulanten die wirkliche Wahrheit verhüllt und dreist falsche Theorien aufgestellt. In früheren Zeiten verkündeten Philosophen wie Kapila, Gautama, Chamini, Kanada und ähnliche Brahmanas nutzlose philosophische Theorien und in der heutigen Zeit lehren sogenannte Wissenschaftler viele falsche Theorien über die Schöpfung, die sie mit anscheinend logischen Argumenten untermauern. All dies ist auf den Einfluss der täuschenden Energie des höchsten Herrn zurückzuführen. Die täuschende Energie erscheint daher manchmal als richtig, weil sie vom höchsten Richtigen ausgeht. Um den sehr verwirrenden, täuschenden Einfluss zu vermeiden, muss man die Worte der höchsten Persönlichkeit Gottes so annehmen, wie sie sind. Nur dann kann man dem Einfluss der täuschenden Energie entkommen. Vers 110. Nachdem Sarvabhauma Bhat Acharya dies von Gopinatha Acharya gehört hatte, sagte er: Geh zunächst dorthin, wo sich Sri Chaitanya Mahaprabhu aufhält, und lade ihn mit seinen Gefährten zu mir ein. Trage ihm diese Bitte in meinem Auftrag vor. Vers 111. Nimm Jagannath Prasad und gib es zunächst Chaitanya Mahaprabhu und seinen Gefährten. Komm danach hierher zurück und erteile mir gute Lehren. Vers 112. Gopinatha Acharya war der Schwager Sarvabhauma Bhat Acharyas. Deshalb war ihre Beziehung sehr süß und vertraut. Unter diesen Umständen lehrte ihn Gopinath Acharya, indem er ihn manchmal beleidigte, manchmal lobte und manchmal auslachte. Dies war eine Zeit lang so gegangen. Vers 113. Srila Mukunda Datta war sehr zufrieden, als er die schlüssigen Feststellungen Gopinatha Acharyas hörte. Doch wurde er sehr unglücklich und zornig, als er die Worte Sarvabhauma Bhat Acharyas hörte. Vers 114. Den Unterweisungen Sarvabhauma Bhat Acharyas gemäß begaben sich Gopinatha Acharya zu Sri Chaitanya Mahaprabhu und lud ihn im Auftrag des Bhat Acharya ein. Vers 115. Die Aussagen des Bhat Acharya wurden vor Sri Chaitanya Mahaprabhu erörtert. Gopinatha Acharya und Mukunda Datta missbilligten die Worte des Bhat Acharya, weil sie mentalen Schmerz verursachten. Vers 116. Als Sri Chaitanya Mahaprabhu dies hörte, sagte er: Sprecht nicht so. Sarvabhauma Bhat Acharya hat mir gegenüber große Zuneigung und Barmherzigkeit gezeigt. Vers 117. Aus elterlicher Zuneigung zu mir möchte er mich beschützen und darauf achten, dass ich den regulierenden Prinzipien eines Sannyasi folge. Was ist daran falsch? Vers 118. Am nächsten Morgen besuchte Sri Chaitanya Mahaprabhu und Sarvabhauma Bhat Acharya zusammen den Tempel Sri Jagannaths. Beide waren in einer sehr freudigen Stimmung. Vers 119. Als sie den Tempel betreten hatten, bot Sarvabhauma Bhat Acharya Chaitanya Mahaprabhu einen Sitz an, während er sich selbst aus gebührender Achtung vor einem Sannyasi auf den Boden setzte. Vers 120. Darauf begann er, Sri Chaitanya Mahaprabhu in Vedanta-Philosophie zu unterweisen, und aus Zuneigung und Hingabe sprach er zum Herrn wie folgt. Erläuterung: Das Vedanta oder Brahma Sutra, das von Srila Vyasadeva geschrieben wurde, ist ein Buch, das von allen fortgeschrittenen spirituellen Studenten studiert wird, besonders von den Sannyasis aller religiösen Gemeinden, in Klammer Sampradayas. Die Sannyasis müssen das Vedanta Sutra lesen, um ihre endgültigen Schlussfolgerungen hinsichtlich des vedischen Wissens aufzustellen. Hier ist der erwähnte Vedanta natürlich, der Kommentar Shankara Acharyas, den man als Shariraka Bhasya kennt. Sarvabhauma Bhat Acharya hatte die Absicht, Chaitanya Mahaprabhu, der ein Vaishnava Sannyasi war, zu einem Mayavadi Sannyasi zu bekehren. Er traf daher diese Vorbereitungen, um ihn dem Vedanta Sutra gemäß im Sharirakya Kommentar Shankara Acharyas zu unterweisen. Alle Sannyasis der Shankara Sampradaya genießen es, das Vedanta Sutra mit dem Shariraka Bhasya Kommentar ernsthaft zu studieren. Es heißt Vedanta Vakyeshu Sada Ramantaha. Man sollte an den Studien des Vedanta Sutra ohne Unterlass Freude finden. Vers 121. Der Bhat Acharya sprach: Es ist die Hauptaufgabe eines Sannyasi, die Vedanta-Philosophie zu hören. Deshalb solltest du ohne Zögern die Vedanta-Philosophie studieren, indem du sie ohne Unterlass von einer höher gestellten Person hörst. Vers 122. Sri Chaitanya antwortete: Du bist mir sehr barmherzig, und daher denke ich, dass es meine Pflicht ist, deinen Anordnungen zu gehorchen. Vers 123. So hörte sich Sri Chaitanya Mahaprabhu 7 Tage fortgesetzt die Vedanta-Philosophie an, die Sarvabhauma Bhat Acharya darlegte. Jedoch sagte Chaitanya Mahaprabhu nichts. Er gab auch nicht zu verstehen, ob es falsch oder richtig war. Er saß einfach da und hörte dem Bhat Acharya zu. Vers 124. Am achten Tag sagte Sarvabhauma Bhattacharya zu Chaitanya Mahaprabhu: Du hast von mir die Vedanta-Philosophie 7 Tage fortgesetzt gehört. Vers 125. Du hast einfach nur zugehört, unerschütterlich in deiner Schweigsamkeit. Da du nicht sagst, ob du denkst, dass es richtig oder falsch ist, kann ich nicht wissen, ob du die Vedanta-Philosophie tatsächlich verstehst oder nicht. Vers 126. Sri Chaitanya Mahaprabhu entgegnete: Ich bin ein Narr und folglich studiere ich nicht das Vedanta-Sutra. Ich versuche einfach, von dir zu hören, weil du es mir befohlen hast. Vers 127. Nur um die Pflichten des Lebensstands des Sannyas zu erfüllen, höre ich zu. Unglückseligerweise kann ich nicht im geringsten die Bedeutung dessen verstehen, was du präsentierst. Erläuterung: Sri Chaitanya Mahaprabhu tat so, als sei er nur dem Namen nach ein Sannyasi oder mit anderen Worten ein erstklassiger Narr. Mayavadi-Sannyasis in Indien sind es gewohnt, sich als Jagat-Gurus oder Lehrer der Welt zu erklären, obwohl sie von der Außenwelt keine Kenntnis haben und ihren Erfahrungsbereich auf eine kleine Stadt oder ein Dorf oder vielleicht auf Indien beschränkt. Auch haben solche Sannyasis keine ausreichende Bildung genossen. Unglückseligerweise gibt es in der heutigen Zeit sowohl in Indien als auch anderwärts viele törichte Sannyasis, die die vedische Literatur bloß lesen und studieren, ohne die Bedeutung zu verstehen. Als Chaitanya Mahaprabhu mit dem Kant Kasi, dem mohammedanischen Magistrat Navadvips, debattierte, trug er einen Vers aus der vedischen Literatur vor, in dem es heißt, dass der Lebensstand des Sannyas im Zeitalter des Kali verboten ist. Nur diejenigen, die sehr ernsthaft sind und sich an die regulierenden Prinzipien halten und die vedische Literatur studieren, sollten Sannyas annehmen. Sri Chaitanya Mahaprabhu billigte es, dass ein Sannyasi das Vedanta Sutra oder Brahma Sutra las, doch billigte er nicht den Shariraka-Kommentar Shankara Acharyas. Ja, er sagte an einer anderen Stelle: Mayavadi Bhasya Shunile Haya Sarva Nasha. Wenn jemand den Shariraka Bhasya Shankara Acharyas hört, ist er verdammt. Folglich muss ein Sannyasi, ein Transzendentalist des Vedanta Sutra, regelmäßig lesen. Doch sollte er nicht den Shariraka Bhasya lesen. So lautet die Schlussfolgerung Sri Chaitanya Mahaprabhus. Der wirkliche Kommentar zum Vedanta Sutra ist das Srimad Bhagavatam, Artho Yam Brahma Sutranam. Das Srimad Bhagavatam ist der ursprüngliche Kommentar zum Vedanta Sutra, der vom Verfasser selbst, nämlich Srila Vyasadeva, geschrieben wurde. Vers 128. Sarvabhauma Bhattacharya erwiderte: Ich akzeptiere, dass du nicht verstehst, doch selbst jemand, der nicht versteht, stellt Fragen. Vers 129. Du hörst immer wieder und doch bleibst du schweigsam. Ich kann nicht verstehen, was tatsächlich in dir vorgeht. Vers 130. Sri Chaitanya Mahaprabhu offenbarte sich darauf und sagte: Ich kann die Bedeutung jedes Sutras sehr klar verstehen, doch deine Erklärungen haben meinen Geist einfach nur erregt. Erläuterung: Die tatsächliche Bedeutung der Verse Vedanta Sutra ist klar wie das Sonnenlicht. Die Mayavadi-Philosophen versuchen jedoch, den Sonnenschein mit den Wolken der Interpretation, die sich Shankara Acharya und seine Anhänger ausgedacht haben, zu verhüllen. Vers 131. Die Bedeutung der Verse im Vedanta Sutra enthalten einen klaren Sinn in sich selbst, doch ein anderer Sinn, den du präsentierst, verhüllt nur die Bedeutung des Sutra wie eine Wolke. Erläuterung: Für eine Erklärung dieses Verses vergleiche man Vers 106 bis 146 des 7. Kapitels im Adi Lila. Vers 132. Du erklärst nicht die unmittelbare Bedeutung der Brahma Sutras. Ja, es scheint, dass du deine Aufgabe darin siehst, die wahre Bedeutung zu verhüllen. Erläuterung: Dies ist typisch für alle Mayavadis oder Atheisten, die die Bedeutung der vedischen Literatur auf ihre eigene, erdachte Weise interpretieren. Die eigentliche Absicht solcher Toren ist es, aller vedischer Literatur die Schlussfolgerungen der Unpersönlichkeitsphilosophie aufzuzwingen. Die Mayavadi-Atheisten interpretieren ebenfalls die Bhagavad Gita. In jedem Vers des der Srimad Bhagavad Gita heißt es klar, dass Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes ist. In jedem Vers sagt Vyasadeva, Sri Bhagavan Uvacha, die höchste Persönlichkeit Gottes sprach, oder der segensspendende Herr sprach. Es wird klar gesagt, dass der segensspendende Herr die höchste Person ist. Doch Mayavadi-Atheisten versuchen immer noch zu beweisen, dass die absolute Wahrheit unpersönlich ist. Um ihre falschen, ersonnenen Bedeutungen zu präsentieren, müssen sie sich so oft Wortspielerei und grammatikalischer Interpretationen bedienen, dass sie schließlich lächerlich wirken. Deshalb bemerkte Sri Chaitanya Mahaprabhu, dass man sich die Mayavadi-Kommentare oder Erläuterungen zur vedischen Literatur nicht anhören soll. Vers 133. Chaitanya Mahaprabhu fuhr fort. Das Vedanta Sutra ist die Zusammenfassung aller Upanishaden. Was immer für eine unmittelbare Bedeutung in den Upanishaden zu finden ist, ist daher ebenfalls im Vedanta Sutra oder Vyasa Sutra aufgezeichnet. Erläuterung: Srila Bhaktisiddhanta Saraswati hat das Wort Upanishad in seinen Anubhasya erklärt. Seine Erklärung findet man im Adi Lila 2. Kapitel Vers 5 und im Adi Lila 7. Kapitel Vers 106 und 108. Vers 134. Für jeden Vers muss die unmittelbare Bedeutung ohne Interpretation akzeptiert werden. Du aber gibst die unmittelbare Bedeutung einfach auf und bedienst dich deiner ersonnenen Interpretation. Vers 135. Obwohl es noch andere Beweise gibt, muss man den Beweis in der vedischen Version als den besten betrachten. Vedische Versionen, die man unmittelbar versteht, sind erstklassige Beweise. Erläuterung: Werke, die man zu Rate ziehen sollte, sind Srila Jiva Goswamis Tattva Sandarbha in Klammer 10 bis 11, Srila Baladev Vidyam Bhushanas Kommentar hierzu und die folgenden Verse aus dem Brahma Sutra Shastra Yonitvat in Klammer VS 113, Tarka Pratishtanat in Klammer VS 2111 und Shrutestu Shapta Mulatvat in Klammer VS 2127, wie sie von Sri Ramanuj Acharya, Sri Mata Acharya, Sri Nimbark Acharya und Srila Baladev Vidyam Bhushana kommentiert werden. Srila Jiva Goswami hat hierzu bemerkt, obwohl es 10 Arten von Beweisen gibt, unmittelbare Wahrnehmung, die vedische Version, historische Quellen, Hypothese und so fort, und obwohl sie alle im Allgemeinen als Beweise anerkannt werden, ist es sicher, dass jemand, der eine Hypothese präsentiert, die vedische Version liest oder aufgrund seiner Erfahrung wahrnimmt oder interpretiert, auf 4 Arten unvollkommen ist. Er begeht nämlich Fehler, er täuscht sich, er betrügt und er hat unvollkommene Sinne. Obwohl der Beweis richtig sein mag, läuft die Person selbst Gefahr, aufgrund ihrer materiellen Mängel irregeführt zu werden. Abgesehen von der direkten Präsentation besteht die Möglichkeit, dass eine Interpretation nicht vollkommen ist. Deshalb lautet die Schlussfolgerung, dass nur eine direkte Interpretation als Beweis gelten kann. Eine andere Interpretation kann nicht als Beweis anerkannt werden, höchstens als Nachweis eines Beweises. Die Aussagen der Bhagavad Gita sind in sich selbst der Beweis dafür, dass es einen Ort religiöser Pilgerfahrt namens Kurukshetra gibt, wo sich die Pandavas und Kurus zusammenfanden, um zu kämpfen. Was taten sie, nachdem sie dort versammelt hatten? So lautet Dhritarashtras Frage an Sanjaya. Obwohl diese Aussage sehr klar sind, versuchen Atheisten, die Worte Dharma, Kshetra und Kurukshetra auf verschiedene Weise zu interpretieren. Deshalb hat uns Srila Jiva Goswami gewarnt, uns auf keine Interpretation zu verlassen. Es ist besser, die Verse so zu nehmen, wie sie sind, ohne Interpretation. Vers 136. Chaitanya Mahaprabhu fuhr fort: Muscheln und Kudung sind nichts weiter als die Knochen und der Kot einiger Lebewesen. Doch der vedischen Version gemäß gelten beide als sehr rein. Erläuterung: Nach vedischen Prinzipien werden Knochen und Dung im Allgemeinen als sehr unrein angesehen. Wenn man einen Knochen oder Kot berührt, muss man sogleich ein Bad nehmen. So lautet die vedische Anweisung. Doch in den Veden heißt es auch, dass eine Muschel, obwohl der Knochen eines Tieres, und Kudung, obwohl der Kot eines Tieres, sehr geheiligt sind. Obwohl solche Aussagen widersprüchlich erscheinen, akzeptieren wir dennoch auf der Grundlage der vedischen Version die Tatsache, dass Muscheln und Kudung rein und geheiligt sind. Vers 137. Die vedischen Aussagen sind selbst evident. Was immer dort gesagt wird, muss akzeptiert werden. Wenn wir unsere eigenen Vorstellungen gemäß interpretieren, geht die Autorität der Veden sogleich verloren. Erläuterung: Von den vier Hauptarten des Nachweises, unmittelbare Wahrnehmung, Hypothese, historische Aufzeichnungen und die Veden, wird der vedische Beweis als der beste angesehen. Wenn wir die vedische Version interpretieren wollen, müssen wir uns, je nachdem, was wir tun möchten, eine Interpretation ausdenken. Zunächst stellen wir eine solche Interpretation als Vorschlag oder Hypothese dar. Als solche ist sie nicht tatsächlich wahr und der selbst evidente Beweis ist verloren. Srila Madhav Acharya zitiert in seinem Kommentar zu den Aphorismus Drishyate Tu in Klammer VS 216 das Bhavishya Purana wie folgt: Der Rigveda, Jajur Veda, Samaveda, Atharva Veda, das Mahabharata, das Pancharatra und das ursprüngliche Ramayana gelten alle als vedische Literatur. Die Puranas, in Klammer wie das Brahma Vaivarta Purana, Naritya Purana, Vishnu Purana und Bhagavat Purana, sind insbesondere für Vaishnavas bestimmt und sind ebenfalls vedische Literatur. Was immer daher in den Puranas, im Mahabharata und im Ramayana gesagt wird, ist selbst evident. Man braucht keine Interpretation. Auch die Bhagavad Gita gehört zum Mahabharata. Daher sind alle Aussagen der Bhagavad Gita selbst evident. Es besteht keine Notwendigkeit einer Interpretation. Und wenn wir interpretieren, geht die ganze Autorität der vedischen Literatur verloren. Vers 138. Sri Chaitanya Mahaprabhu fuhr fort: Das von Srila Vyasadeva verfasste Brahma Sutra ist so leuchtend wie die Sonne. Jemand, der seine Bedeutung zu interpretieren versucht, verhüllt nur dessen Sonnenschein mit einer Wolke. Vers 139. Alle vedischen Schriften und andere Literatur, die streng den vedischen Prinzipien folgen, versichern, dass das höchste Brahman, die absolute Wahrheit, das größte von allem und ein Aspekt des höchsten Herrn ist. Erläuterung: Das größte von allem ist Sri Krishna. Sri Krishna sagt in der Bhagavad Gita, in Klammer 15,15, Vedyash cha sarver aham eva vedyaha. Durch alle Veden bin ich zu erkennen. Im Srimad Bhagavatam wird gesagt, dass die absolute Wahrheit in drei Phasen verstanden wird, nämlich als Brahman, Paramatma und Bhagavan. Die höchste Persönlichkeit Gottes, in Klammer Brahmiti, Paramatveti, Bhagavan iti Shapshyate, somit ist die höchste Persönlichkeit Gottes das letzte Wort im Verständnis der absoluten Wahrheit, des Brahman. Vers 140. Im Grunde ist die höchste absolute Wahrheit eine Person, die höchste Persönlichkeit Gottes, von allen Reichtümern erfüllt. Du versuchst, sie als unpersönlich und formlos zu erklären. Erläuterung: Brahman bedeutet Priyatva oder das Größte von allem. Das Größte von allen ist Sri Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes. Er besitzt alle Kräfte und Reichtümer in ganzer Fülle. Daher ist die absolute Wahrheit das Größte von allen, die höchste Persönlichkeit Gottes. Ob man sagt Brahman oder die höchste Persönlichkeit Gottes, die Tatsache ist die gleiche, denn beide sind identisch. In der Bhagavad Gita akzeptierte Arjuna Krishna als Param Brahman Param Dham, obwohl die Lebewesen oder die materielle Natur manchmal als Brahman beschrieben werden, ist dennoch Param Brahma das Höchste, das Größte von allen Brahmans. Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes. Er ist von allen Reichtümern erfüllt und somit besitzt er alle Schätze, alle Stärke, allen Ruhm, alles Wissen, alle Schönheit und alle Entsagung. Er ist ewig eine Person und ewig der Höchste. Wenn man den Höchsten als unpersönlich zu erklären versucht, verzerrt man die wahre Bedeutung von Brahman. Vers 141. Wo immer eine unpersönliche Beschreibung in den Veden zu finden ist, wollen die Veden feststellen, dass alles, was zur höchsten Persönlichkeit Gottes gehört, transzendental und frei von weltlichen Charakterzügen ist. Erläuterung: Es gibt viele unpersönliche Feststellungen in Bezug auf die höchste Persönlichkeit Gottes. In der Shvetashvatara Upanishad in Klammer 3,19 heißt es: Obwohl der höchste Herr als ohne Hände und Beine beschrieben wird, nimmt er nichtsdestoweniger alle Opfergaben an. Er hat keine Augen und doch sieht er alles. Er hat keine Ohren und doch hört er alles. Wenn es heißt, dass der höchste Herr keine Hände und Beine hat, sollte man nicht denken, er sei unpersönlich. Vielmehr hat er keine weltlichen Hände oder Beine wie wir. Er hat keine Augen und doch sieht er. Dies bedeutet, dass er keine weltlichen begrenzten Augen hat wie wir. Vielmehr hat er solche Augen, dass er Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, dass er überall und dass er in jedem Winkel des Universums und in jedem Winkel des Herzens eines jeden Lebewesens sehen kann. Somit haben die unpersönlichen Beschreibungen in den Veden den Zweck, weltliche Charakterzüge im höchsten Herrn zu verneinen. Sie sind nicht dafür bestimmt, den höchsten Herrn als unpersönlich darzustellen. Vers 142. Sri Chaitanya Mahaprabhu fuhr fort: Was immer für vedische Mantras die absolute Wahrheit auf unpersönliche Weise beschreibt, sie beweisen am Ende, dass die absolute Wahrheit eine Person ist. Der höchste Herr wird in zwei Aspekten verstanden, unpersönlich und persönlich. Wenn jemand die höchste Persönlichkeit Gottes in beiden Aspekten betrachtet, kann er die absolute Wahrheit tatsächlich verstehen. Er weiß, dass das persönliche Verständnis stärker ist, weil wir sehen, dass alles voller Vielfalt ist. Niemand kann irgendetwas sehen, das nicht voller Vielfalt ist. Erläuterung: Dies ist ein Zitat aus dem Sri Chaitanya Chandroya Nataka in Klammer 667 von Kavi Karna Pura. Vers 143. Alles in der kosmischen Manifestation geht von der absoluten Wahrheit aus. Es bleibt in der absoluten Wahrheit und nach der Vernichtung geht es wieder in die absolute Wahrheit ein. Erläuterung: In der Tatiriya Upanishad heißt es: Yato va imani bhutani jayante. Die gesamte materielle kosmische Manifestation ist aus dem höchsten Brahman geboren. Das Brahma Sutra in Klammer 112 beginnt mit dem Vers: Janmadi Asya Yataha. Die absolute Wahrheit ist das, von dem alles ausgeht. Diese absolute Wahrheit ist Krishna. In der Bhagavad Gita in Klammer 10,8 sagt Krishna: Aham Sarvasya Prabhavo Mataha Sarvam Pravartate. Ich bin der Ursprung aller spirituellen und materiellen Welten und alles geht von mir aus. Folglich ist Krishna die ursprüngliche Wahrheit, die höchste Persönlichkeit Gottes. An einer anderen Stelle sagt Krishna in der Bhagavad Gita in Klammer 9,4: Maya Tatam Idam Sarvam Jagat Avyakta Murtina. Von mir in meiner unmanifestierten Form wird das ganze Universum durchdrungen. Und in der Brahma Samhita in Klammer 5,37 wird bestätigt: Goloka Eva Nivasatya Akilat Atma Bhutaha. Obwohl der Herr immer in seinem Reich Goloka Vrindavan bleibt, ist er dennoch alldurchdringend. Sein alles durchdringendes Wesen wird als unpersönlich verstanden. Weil man die Form des Herrn in dieser Alldurchdringung nicht findet. Im Grunde ruht alles auf dem Strahlen seines körperlichen Glanzes. In der Brahma Samhita in Klammer 45 heißt es auch: Durch die leuchtende Ausstrahlung, die vom Körper des Herrn ausgeht, werden Millionen von Universen geschaffen, ebenso wie Planeten von der Sonne geschaffen werden. Vers 144. Die persönlichen Aspekte der höchsten Persönlichkeit Gottes sind in drei Fällen kategorisiert, nämlich ablativ, instrumental und lokativ. Erläuterung: Srila Bhaktivinoda Thakur sagt in seinem Amrita Pravaha Bhasya, dass nach der Aussage der Upanishaden, in Klammer, die höchste absolute Wahrheit ist er, von dem alles ausgeht, zu verstehen ist, dass die ganze kosmische Manifestation von Brahman von der höchsten absoluten Wahrheit ausgeht. Die Schöpfung besteht durch die Energie des höchsten Brahman und nach der Vernichtung geht sie in das höchste Brahman ein. Hieraus können wir verstehen, dass die absolute Wahrheit in drei Fällen kategorisiert wird: ablativ, instrumental und lokativ. Diesen drei Fällen zufolge ist die absolute Wahrheit mit Sicherheit eine Person. In diesem Zusammenhang zitiert Srila Bhaktisiddhanta Saraswati die Attareya Upanishad in Klammer 1.1.1. Atma va idam eka eva kra asin nanyat kinchanam ishat sa ikshata lokan nu shriya iti. In ähnlicher Weise heißt es in der Shvetashvatara Upanishad in Klammer 4.9 Chandam si chayana kratavo vratani bhutam bhavyam yak cha veda vadanti yashman mayi shriyate vishvam etat tasmim chanyo mayaya sani rudaha. Und in der Tatriya Upanishad 3.1.1. Das war die Antwort, die Vater Varuna in seinem Sohn Varuni Brigo gab, als dieser nach der absoluten Wahrheit fragte. In diesem Mantra steht das Wort Yathaha, die absolute Wahrheit, von der die kosmische Manifestation ausgegangen ist. Im Ablativ, das Brahman, durch das die universale Schöpfung erhalten wird, steht im Instrumentalfall, in Klammer Jena. Und das Brahman, in das die ganze kosmische Manifestation wieder eingeht, steht im Lokativ, in Klammer Yat oder Yasmin. Im Srimad Bhagavatam, in Klammer 1.5.20, heißt es: Die gesamte universale Schöpfung ist in der gigantischen Form der höchsten Persönlichkeit Gottes enthalten. Alles geht vom Herrn aus, alles ruht in seiner Energie, und nach der Vernichtung geht alles wieder in seine Person ein. Vers 145 bis 146. Shri Chaitanya Mahaprabhu fuhr fort: Als die höchste Persönlichkeit Gottes den Wunsch hatte, zu vielen zu werden, blickte sie über die materielle Energie. Vor der Schöpfung gab es keine weltlichen Augen oder einen weltlichen Geist. Deshalb wird die transzendentale Natur des Geistes und der Augen der absoluten Wahrheit bestätigt. Erläuterung: In der Chandogya Upanishad in Klammer 6.2.3 heißt es: